NDR Info. Themen des Tages.
Donald Trumps nationaler Sicherheitsberater Mike Walls tritt zurück. Das ist eines der Themen des Tages heute. Wir sprechen aber auch über das Rohstoffabkommen, auf das sich die USA und die Ukraine geeinigt haben. Wir blicken auf die Demonstrationen zum Tag der Arbeit und im Sport geht es dann zum DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen Werder Bremen und Bayern München. Ich bin Jan Oppel. Schön, dass Sie heute am 1. Mai dabei sind. You are fired. Du bist gefeuert. Mit diesem Satz hatte Donald Trump schon in seiner ersten Amtszeit als Präsident der USA zahlreiche Mitarbeiter entlassen. Und viele hatten sich gefragt, wen es nun in seiner zweiten Amtszeit als erstes trifft. Jetzt ist klar, Trumps nationaler Sicherheitsberater Walz und dessen Stellvertreter Wong treten zurück. Aus Washington berichtet Ralf Borchert.
Mehrere US-Medien berichten es übereinstimmend und beziehen sich auf Angaben aus dem Weißen Haus. Sicherheitsberater Mike Walz tritt zurück. Bestätigen sich die Meldungen, verliert Präsident Donald Trump den ersten engen Mitarbeiter in seiner zweiten Amtszeit. Hintergrund ist zum einen die sogenannte Chat-Affäre. Walls hatte Details über US-Luftangriffe auf Stellungen der Houthi-Miliz im Jemen in einer als unsicher geltenden Chat-Gruppe geteilt und versehentlich einen Journalisten, den Chefredakteur des Magazins Atlantic, in die Gruppe aufgenommen. Zum anderen hat Walls aber auch bisher nicht die zentrale Rolle in Trumps Außen- und Sicherheitspolitik gespielt, wie sonst für einen nationalen Sicherheitsberater üblich. Mit den wichtigsten Missionen hatte Trump im Gegenteil seinen persönlichen Vertrauten Steve Witkoff beauftragt. Möglicherweise spielt auch die Enttäuschung von Walls über seinen geringen Stellenwert in Trumps Umfeld eine Rolle. Wer Mike Walls als nationaler Sicherheitsberater ersetzen soll, ist noch nicht bekannt.
Und wir bleiben in Washington. Nach monatelangen Verhandlungen haben dort nämlich nun Vertreter der USA und der Ukraine einen Rohstoffdeal unterzeichnet. Er sichert den Amerikanern den Zugang zu ukrainischen Bodenschätzen. Die Ukraine hat mittlerweile auch Details zu diesem Abkommen veröffentlicht. Florian Kellermann.
Das Abkommen wurde in der Ukraine durchweg positiv aufgenommen. Es bietet die Aussicht auf Investitionen aus den USA, so der Tenor der ukrainischen Kommentatorinnen und Kommentatoren. Vorsichtig optimistisch äußerte sich deshalb der Politologe Yevhen Marda. Allein die Tatsache, dass die USA und die Ukraine so ein Abkommen unterschrieben haben, ist positiv, wenn man bedenkt, welches Hin und Her es bei den Verhandlungen gegeben hat. Das Abkommen bestätigt eine strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern. Mit dem Hin und Her spricht Machta vor allem jenen skandalösen Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky Ende Februar im Weißen Haus an. Damals kam es vor laufenden Kameras zum Streit mit dem US-Präsidenten Donald Trump. Dabei ging es um Russlands Krieg gegen die Ukraine und wie man ihn beenden könnte. Das Rohstoffabkommen hat damit zwar nur am Rande zu tun, trotzdem wurde eine damals ausgehandelte Absichtserklärung nicht unterschrieben. Die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen gingen aber weiter und mündeten in die nun unterschriebene Vereinbarung. Die Ukraine trete dabei als Partner der USA auf, betonte der ukrainische Premierminister Denis Schmyhal schon im Vorfeld der Unterzeichnung. Dieser strategisch wichtige Vertrag legt fest, dass ein Investitionsfonds geschaffen wird. Er sieht eine Gleichberechtigung der beiden Partner vor. Die Investitionen gehen in die Entwicklung und die wirtschaftliche Erneuerung der Ukraine. Die Ukraine bringt die Lizenzen zum Abbau von Rohstoffen in den Fonds ein. Die USA steuern entweder Geld bei oder Militärhilfe an die Ukraine, die als Investitionen in den Fonds angerechnet werden kann. Letzteren Punkt halten ukrainische Beobachter für besonders bemerkenswert. Bisher bekommt die Ukraine zwar noch Militärhilfe aus den USA, diese wurde vom US-Kongress aber noch unter Präsident Joe Biden beschlossen. Das Rohstoffabkommen nährt in der Ukraine nun die Hoffnung, dass der amtierende Präsident Trump ein neues Paket durch den US-Kongress bringen könnte. Im Vertrag ist die Rede von 57 Arten von Rohstoffen, unter ihnen sogenannte seltene Erden, aber auch andere wertvolle Metalle wie Lithium, außerdem Rohöl und Erdgas. Der Vertrag habe jedenfalls nur wenig mit den Entwürfen gemeinsam, die in den vergangenen Wochen an die Öffentlichkeit kamen und die für die Ukraine höchst ungünstig gewesen wären. Yevhen Marda. Dieser Vertrag enthält nicht die Forderung von Trump, die bisherigen US-Militärhilfen an die Ukraine in einen Kredit umzuwandeln. Außerdem haben wir jetzt eine paritätische Leitung des Investitionsfonds. Ja, dieses Abkommen enthält unmittelbar keine Sicherheitsgarantien für die Ukraine, aber es ist für uns trotzdem vorteilhaft. Frühere Versionen des Vertrags hätten es der Ukraine unmöglich gemacht, einmal wie geplant der EU beizutreten. Das ist nun nicht der Fall. Im Gegenteil, sollte eine Passage des Abkommens einem EU-Beitritt im Weg stehen, würden sich die Partner über eine Änderung verständigen, heißt es. Allerdings gehen die wenigsten Beobachter davon aus, dass dem Abkommen sofort US-Investitionen in der Ukraine folgen werden. Vor einer Beendigung der Kampfhandlungen werde dies kaum passieren, so der Tenor.
Der heutige Tag der Arbeit ist auch in den USA ein Tag der Gewerkschaften. Doch die haben es gerade schwer. War in den 80ern noch jeder fünfte US-Arbeitnehmer Gewerkschaftsmitglied, ist es heute nur noch jeder zehnte. Dabei hatten sich einige von ihnen von der aktuellen Regierung einen Aufschwung versprochen. Samuel Jakisch blickt auf das Verhältnis zwischen Gewerkschaften und Präsident Trump.
Ein Gewerkschafter beim Parteitag der Republikanischen Partei. Jahrzehntelang erschien das in den USA als politisch unmöglich. Doch Donald Trump zeigte sich in seinem Wahlkampf gern mit Fabrikarbeitern und als Anwalt des kleinen Mannes. Und so lud er Sean O'Brien, den Chef der einflussreichen Transportgewerkschaft Teamsters, im Sommer 2024 dazu ein, bei seiner Nominierung als Präsidentschaftskandidat zu sprechen. Unter tosendem Applaus.
And I want to be clear, at the end of the day,
am Ende des Tages interessiert uns als Gewerkschafter nicht, welcher Partei du angehörst. Wir möchten nur wissen, was wirst du für die amerikanischen Arbeiter tun?
Diese Offenheit, zumindest einiger weniger Gewerkschaften, wurde 9 Monate später enttäuscht, analysiert Arbeitswissenschaftler David Medland vom Think Tank Center for American Progress. Die Politik des US-Präsidenten habe die Position der Gewerkschaften in den USA bisher rundherum verschlechtert.
He eliminated the right to bargain collectively for 70%.
Trump hat das Recht auf Tarifverhandlungen für 70% der gewerkschaftlich organisierten Bundesbediensteten einfach abgeschafft. Das ist wahrscheinlich illegal, aber diese Verordnung gilt. Gewerkschaften im öffentlichen Dienst sind praktisch verboten. Bei der Arbeitspolitik dieser Regierung besteht eine enorme Diskrepanz zwischen Rhetorik und Realität.
Viele der nun stillgelegten Gewerkschaften im öffentlichen Dienst hatten sich zuvor gegen Massenentlassungen gewehrt und Maßnahmen der Regierung blockiert. Nun hat Trump seinen Behörden mitgeteilt, dass diese nicht länger verpflichtet sind, Tarifverhandlungen zu führen, Kündigungsfristen einzuhalten oder auf Beschwerden von Gewerkschaften überhaupt zu reagieren. Auch in der freien Wirtschaft sinken der Arbeits- und Gesundheitsschutz, steigen die Kosten für Krankenversicherung und werden Überstunden immer schlechter bezahlt.
Poll after poll now shows there's a lot of buyers.
Eine Umfrage nach der anderen zeigt die Reue vieler Wähler. Sie dachten, sie würden einen Präsidenten bekommen, der sich für die Arbeiterklasse einsetzt. Jetzt ist er in der Macht und tut Dinge, die ihre Interessen untergraben. Viele Arbeiter sind besorgt über die Massenentlassung von Bundesangestellten, das Aushöhlen der Gewerkschaftsrechte und besonders über die Kosten der Zölle.
Das National Labor Relations Board, das als öffentliche Aufsichtsbehörde Arbeitnehmerrechte durchsetzen soll, hat Trump gleich ganz stillgelegt. Wenn ein Unternehmen in den USA heute einen Mitarbeiter entlässt, weil der zum Beispiel versucht hat, eine Gewerkschaft zu gründen, dann ist das zwar weiterhin illegal, aber das Unternehmen kann dafür nicht bestraft werden, weil die zuständige Behörde nicht arbeitsfähig ist. Öffentlich inszeniert sich Trump dennoch weiterhin als Freund der Gewerkschaften.
Because worker, whether union or non-worker, they're for the Republicans now. That's what happened.
Und tatsächlich stieß zumindest die protektionistische Zollpolitik von Donald Trump bei den Gewerkschaften der Automobilindustrie nicht auf komplette Ablehnung, in der Hoffnung auf neue Fabriken und neue Jobs für die USA. Doch niedrige Löhne, fehlende Mitbestimmung und unternehmensgesteuerte Scheinvertretungen sind aus Sicht vieler Arbeiter in den USA ein zu hoher Preis.
Samuel Jakisch berichtete. Auch in Deutschland sind heute Gewerkschaften und andere Gruppen zum Tag der Arbeit auf die Straße gegangen. In Chemnitz fand heute die zentrale Kundgebung des Gewerkschaftsbunds statt. Und die DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi hat dort auch die von Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbarte Änderung des Arbeitszeitgesetzes kritisiert.
Immer wenn es eng wird und wir Antworten nach vorne brauchen, kommen aber die alten Ideologen aus der Mottenkiste und singen das gleiche Lied. Wir müssen jetzt alle den Gürtel enger schnallen. Und uns nochmal klarer zu sagen, Schluss mit dem Gequatsche, dass die Menschen blau machen, faul sind, dass sie einfach mehr arbeiten müssen. Und deshalb sagen wir auch ganz klar, wir wollen 8-Stunden-Tag statt Hamsterrad.
Die DGB-Vorsitzende mit einer Kampfansage an die neue Bundesregierung. In Hamburg hatten neben dem Gewerkschaftsbund auch Gruppen aus der linken Szene zu Demos anlässlich des 1. Mai mobilisiert. Die größte führte durch die Hamburger Innenstadt. Ingmar Schmidt war für uns dabei.
Die größte linke Kundgebung ist absolut störungsfrei vor dem Hotel Atlantik an der Außenalster zu Ende gegangen. Rund 5000 Menschen waren dem Aufruf des Bündnisses Wer hat, der gibt gefolgt. Gegen eine Stadt der Reichen und für bezahlbare Mieten, so der Tenor. Die Demo zog mitten durch Winterhude. Vorneweg wurden große, rosafarbene Buchstaben getragen mit dem Schriftzug Enteignen. Auch eine zweite, kleinere Linksdemo unter dem Motto Utopien erkämpfen ist bereits zu Ende gegangen. Mit rund 500 Teilnehmern vor der Roten Flora gab es zum Abschluss Bengalos und ein Feuerwerk. Ansonsten blieb es friedlich. Mit Spannung wird nun noch eine Demo vom Roten Aufbau erwartet, die vom Bahnhof Hasselbrook zu den Heide führt. Zu der sollen noch einmal rund 1500 Menschen kommen.
Und jetzt wollen wir noch einmal auf die SPD schauen und das deutliche Ja der Parteibasis zum Koalitionsvertrag. Der Weg für eine neue Bundesregierung ist damit frei. Darüber hat mein Kollege Klaas Christoffersen vorhin mit Bremens SPD-Bürgermeister Andreas Bovenschulte gesprochen. Und er hat ihn gefragt, rund 85% Zustimmung beim Mitgliedervotum. Das sieht ja nach einem starken Signal für die neue Bundesregierung aus. Würden Sie das auch so sehen oder haben viele an der SPD-Basis einfach gesehen, dass es womöglich noch schlimmer kommen könnte, wenn wir nicht Ja zum Koalitionsvertrag mit der Union sagen?
Ja, das ist ein ganz, ganz starkes Signal. Natürlich gibt es immer auch taktische Überlegungen, dass sich Mitglieder gefragt haben, was ist denn überhaupt die Alternative? Aber ich habe ja nun viele Gespräche geführt, war bei einigen Veranstaltungen und da gab es natürlich auch kritische Stimmen, aber man hat schon gemerkt, dass die Zustimmung deutlich überwiegt. Insofern denke ich, ist das ein ganz authentischer Ausdruck der Stimmung in der SPD.
Im Vergleich zum Mitgliedervotum 2018, da ging es ja damals auch um eine Koalition mit CDU, CSU, haben sich ja diesmal allerdings deutlich weniger Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten beteiligt. Damals waren es mehr als 78% und jetzt waren es nur 56%, die sich beteiligt haben. Die haben zwar mit 85% zugestimmt, aber das war ja doch eine deutlich geringere Beteiligung. Spricht daraus nicht auch Skepsis?
Nee, ganz im Gegenteil. Damals war die Entscheidung viel umstrittener. Damals gab es eine viel polarisiertere Debatte. Das war ganz anders diesmal. Und sowas schlägt sich natürlich auf die Beteiligung nieder, wenn die Menschen das Gefühl haben, das ist ja bei jeder Wahl so, dass es spitz auf Knopf steht, dann beteiligen sie sich in größerer Zahl, als wenn sie das Gefühl haben, na ja, da ist die Entscheidung im Prinzip klar. Und so war das jetzt. Außerdem 56%, ich meine, für eine Parteiabstimmung, damit kommt man ja in die Nähe von Wahlbeteiligungen von staatlichen Wahlen. Also für mich ist das ein gutes Ergebnis. Und dass die Wahlbeteiligung niedriger ausgefallen ist, ist tatsächlich eine Folge der geringeren Polarisierung der Diskussion.
Andererseits kann man sagen, dass natürlich die politische Situation im Moment noch zugespitzter ist, als es 2018 war, die allgemeine. Und man könnte, wenn man jetzt mal auf den Inhalt guckt, auch sagen, gut verhandelt einerseits für die SPD. Es gab ja zum Beispiel das Sondervermögen für die Infrastruktur, 500 Milliarden, die Lockerung der Schuldenbremse für die Verteidigungsausgaben. Andererseits muss man ja auch sagen, dass die SPD Kröten schlucken musste. Heute, jetzt gerade am Tag der Arbeit, fällt mir da zum Beispiel die Rückabwicklung des Bürgergeldes ein, die im Koalitionsvertrag steht. Auch ob der Mindestlohn auf 15 Euro steigen wird, steht ja noch gar nicht fest. Wie sehen Sie das? Ist das auch inhaltlich eine gute Grundlage für die Koalition?
Insgesamt ist der Koalitionsvertrag eine gute Grundlage, aber natürlich ist er ein Kompromiss. Ich würde allerdings bei den von Ihnen genannten Punkten die Kritik zumindest beim Mindestlohn nicht so hoch hängen. Ja, es ist so, beim Mindestlohn lautet die Vereinbarung im Koalitionsvertrag, wir gehen davon aus, dass 15 Euro erreicht werden. Es steht nicht drin, 15 Euro werden durch Gesetz durchgesetzt, weil man bleibt im Rahmen der Mindestlohnkommission. Aber die Weichen sind doch klargestellt. Und ja, wenn es dann am Ende im allerersten Schritt 14,87 Euro sind, dann wäre das nicht ganz so schön, aber wäre natürlich auch schon ganz dicht dran. Also ich glaube, das war ein großer Erfolg, das rein zu verhandeln. Das wird vielen Millionen Menschen in unserem Land sehr substanziell helfen. Und was das Bürgergeld betrifft, wenn man genau hinguckt, ist das natürlich an einigen Punkten ein Rückschritt. Aber der ist im Wesentlichen rhetorischer Natur. An vielen Punkten wird sich die tatsächliche Rechtslage gar nicht so substanziell ändern.
Vielleicht noch mal zu den Personalien. Sie hatten ja selber schon gefordert, dass nach dem schlechten Wahlergebnis bei der Bundestagswahl eine Neuaufstellung der Partei nötig wäre. Jetzt wird ja Lars Klingbeil wirklich zu einem Machtzentrum in der Partei. Das wurde ja gestern auch noch mal klar. Ist das denn tatsächlich das, was Sie sich von der personellen Neuaufstellung erhofft haben?
Lars Klingbeil macht einen hervorragenden Job und ich begrüße es sehr, dass er wieder für den Parteivorsitz kandidieren wird. Davon gehe ich aus und auch tatsächlich die zentrale Rolle in der Regierung für die SPD übernehmen wird. Er hat einfach einen sehr guten Job gemacht, aber er kann das natürlich nicht alleine. Da brauchen wir ein gutes Team, was breit aufgestellt ist und das auch die Partei in ihrer Vielfalt repräsentiert. Wir brauchen neue Gesichter, wir brauchen Erfahrene und das muss eine gute Zusammenstellung sein. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir am Ende einen entsprechenden Personalvorschlag präsentieren können.
Sagt Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte von der SPD. Ja, und nachdem die Basis dem Koalitionsvertrag mit der Union nun zugestimmt hat, will die SPD am Montag ihre Ministerinnen und Minister benennen. Markus Sambale mit einem Überblick.
Erst am Montag will die SPD bekannt geben, welche Minister und Ministerinnen sie in die schwarz-rote Bundesregierung schickt. Offiziell gesetzt ist bislang nur Lars Klingbeil als Vizekanzler und Finanzminister. Das hat das SPD-Präsidium, also der engste Führungskreis der Partei, gestern beschlossen. Als sicher gilt außerdem, dass Boris Pistorius Verteidigungsminister bleibt. Auch Bärbel Baas, bislang Bundestagspräsidentin, wird wohl eine wichtige Position übernehmen in der anstehenden schwarz-roten Regierungszeit. Das SPD-Präsidium hat Klingbeil beauftragt, in den nächsten Tagen das gesamte Personaltableau zusammenzustellen. Klingbeil nennt in seinem Schreiben an die SPD-Abgeordneten noch keine Namen, verspricht nur allgemein, sowohl auf Erfahrung zu setzen, als auch auf neue Gesichter und sichtbare Schritte zu einem Generationenwechsel. Offen ist weiter die politische Zukunft von Co-Parteichefin Saskia Esken. Während sich ihr Kollege Klingbeil trotz der Wahlschlappe eine zentrale Rolle in der Regierung sichern konnte, bekommt Esken öffentlich wenig Unterstützung.
Und jetzt schauen wir zum Evangelischen Kirchentag nach Hannover. Nach dem Start gestern stand da heute der erste volle Tag auf dem Plan. Oliver Buchholz.
Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel blickte bei ihrer Bibelarbeit auch auf die eigene Amtszeit zurück. Dabei beschäftigte sie die Frage, ob sie entschiedener gegen den Klimawandel hätte eintreten können. Eine Bibelarbeit fast schon als persönliches Bekenntnis.
Auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt bleibt für mich die Frage unbeantwortet, ob wir Menschen tatsächlich willens und in der Lage sind, im Sinne der Vorsorge, den Warnungen des Weltklimarats, der Wissenschaftler und anderer Experten gerecht zu werden.
Einige Hallen davon entfernt sprach auch Aktivistin Luisa Neubauer. Das Klima und die Schöpfungsverantwortung beschäftigten auch sie.
Teile von diesen wirklich fundamentalen sozusagen Beschaffenheiten unseres Miteinanders, eine freie Zivilgesellschaft, ein intakter Planet, die wurden so ein bisschen zu einem Können wir oder können wir lassen Thema degradiert. Und dieser Widerspruch in dieser Geschichte, der ist bedeutsam, weil er aus einer echten Überzeugung kommt und aus einer echten Gewissheit, ich muss hier was tun. Und das ist eine Haltung, die wir so dringend brauchen. Wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir die Lebensgrundlagen, die Schöpfung bewahren, dann wird man unsere Lebensgrundlagen zu häckseln, bis da nichts mehr an Profit rauszuquetschen ist.
Am Maifeiertag sprach auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in Hannover. Er ging bei seiner Bibelarbeit auch auf die jüngsten Äußerungen der neuen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ein. Diese hatte den Kirchen empfohlen, sich aus tagesaktuellen Debatten eher herauszuhalten. Hubertus Heil vertrat da eine klare Position.
Wir müssen, wenn wir dem Widerspruch nicht ausweichen wollen, wenn wir die Gesellschaft zusammenführen wollen, uns dem Widerspruch stellen, nicht ihn unwidersprochen lassen, aber ins Gespräch kommen. Aber es muss doch, verdammt darf man nicht sagen auf dem Kirchentag, Es muss doch verflixt nochmal so sein, dass gerade jetzt in diesen Zeiten engagierte Christinnen und Christen sich einmischen. Eine stumme Kirche ist eine dumme Kirche in dieser Zeit. Das ist unser Aufruf.
Nach den Bibelarbeiten öffnete auch der Markt der Möglichkeiten auf dem Messegelände seine Pforten. Dort präsentieren sich zahlreiche kirchliche Vereine, Verbände und Initiativen. Auch die Podien haben am ersten großen Veranstaltungstag des Christentreffens viele Menschen angezogen. Allein am Vormittag waren 30.000 Menschen auf dem hannoverschen Messegelände. Viele Hallen waren voll. Beim Kirchentag kam auch das Thema sexualisierte Gewalt zur Sprache. In der evangelischen Kirche in Deutschland hat es zwischen 1946 und 2020 einer großen Missbrauchsstudie zufolge mindestens 2.225 Betroffene gegeben. Den Umgang ihrer Kirche mit den Betroffenen kritisierte Dorothee Wüst, die Präsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz.
Die Tür müsste weit offen stehen. Sie tut es nicht. Sie ist nach wie vor abweisend, ignorant, lieblos. Und es ist meine Tür. Ich bin hinter der Tür. Und ich trage Verantwortung dafür, was hinter der Tür passiert, ob die Tür offen ist oder nicht.
Rund 100.000 Besucherinnen und Besucher erwarten die Veranstalter bis zum Sonntag in Hannover. 1.500 Veranstaltungen werden angeboten. Am Freitag etwa zu den Themen Krieg und Frieden, künstliche Intelligenz, nachhaltiges Wirtschaften und Rechtsextremismus.
NDR Info. Sport.
Und der kommt jetzt von Lars Bente und da geht es unter anderem um den DFB-Pokalsieg der Bayern.
Ja, und da ist die Rede natürlich von den Fußballerinnen. Die sind eben gerade ihrer Favoritinnenrolle gerecht geworden und haben das Finale im ausverkauften Kölner Stadion gegen Werder Bremen mit 4:2 gewonnen. Und Frau des Tages war sicherlich Nationalspielerin Lea Schüller. Warum? Das erklärt die Stürmerin des FC Bayern am besten selbst.
Ich habe dreimal getroffen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. War ein überragendes Spiel.
Ja, da war sie sprachlos nach diesem Dreierpack beim 4:2-Sieg im DFB-Pokalfinale. Nach der Meisterschaft jetzt also auch der Pokalsieg und damit das erste Double für die Fußballerin des FC Bayern. Und unser Reporter Marc Eschweiler, der hatte diesen Pokal genau im Blick, natürlich auch bei der Siegerehrung.
Und unten wird jetzt der Name FC Bayern München eingraviert zum zweiten Mal. Und jetzt kommt der große Moment. Frank-Walter Steinmeier nimmt die Trophäe in die Hand und übergibt sie an Sarah Sadrasil, der Kapitänin des FC Bayern München, die jetzt zusammen mit zwei, drei anderen Spielerinnen den Pokal in den Kölner Abendhimmel hebt. Die Konfettikanonen schießen los. Silbernes Konfetti in diesem Jahr für den Doublesieger Bayern München.
Großer Jubel also beim FC Bayern. Ja, und die geschlagenen Außenseiterinnen von Werder Bremen, die waren nach dem Spiel stolz überhaupt zum ersten Mal dabei gewesen zu sein bei einem DFB-Pokalfinale. Oder Julia Schaaf hat mit der Bremer Torschützin zum zwischenzeitlichen 1:2 Rieke Diekmann gesprochen.
Rieke Diekmann, es gab Applaus von den Werder-Fans nach Schlusspfiff. Inwieweit tröstet das über das verlorene Finale zumindest ein bisschen hinweg?
Ja, ich glaube, dass es in den nächsten Stunden oder in den nächsten Tagen auf jeden Fall ein Trost sein wird. Wir sind wahnsinnig stolz darauf. Also wir haben jetzt ja zwar verloren, aber wir haben auch die Silbermedaille gewonnen, wenn man das so sagen kann. Es ist Wahnsinn, was in der Stadt und in dem Verein, was wir da angerichtet haben. Aber aktuell überwiegt bei mir und ich glaube bei allen anderen auch die Enttäuschung.
Wenn wir trotzdem mal über das Positive sprechen, es gab diese zwei Werder-Momente heute. Einer gehörte Ihnen, der Anschlusstreffer zum 2:1 kurz vor der Pause. Was war das für ein besonderer Moment für Sie?
Ja, also ich schaffe es meistens nicht so richtig gut zu zeigen, dass ich mich auch über ein Tor freue. Ich glaube, es war einfach enorm wichtig, dass wir kurz vor der Halbzeit uns zurück ins Spiel holen. Ich werde wahrscheinlich nachher wieder Ärger kriegen, dass ich überhaupt nicht gejubelt habe und mich überhaupt nicht gefreut habe, aber es war einfach mega anstrengend. Es ist ärgerlich, wenn wir zwei Tore gegen Bayern schießen. Ich glaube, das haben wir noch nie gemacht, dass wir uns dann nicht belohnen, dass wir, ich weiß nicht, die letzten Spiele kriegen wir jeweils nur ein Gegentor. Hätten wir jetzt ein Gegentor bekommen und zwei geschossen, hätte es anders ausgehen, das einfach bitter.
Sagt Werder-Spielerin Rieke Diekmann nach dieser 2:4-Niederlage im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern. Morgen gibt es aber trotzdem einen Empfang für Werder im Rathaus in Bremen. Ja, während in Köln also die Fußballerinnen aus München wahrscheinlich immer noch jubeln, standen in Hessen die Radsportler im Fokus. Bei einem der prestigeträchtigsten Rennen in Deutschland. Es geht um den Klassiker Eschborn-Frankfurt. Wer als erster über die Ziellinie fuhr, das weiß Matthias Merget.
Trotz der kernigen Anstiege im Taunus, am Ende wurde es wie so oft ein Sprint aus einer großen Gruppe. Und der viermalige Tour-Etappensieger Michael Matthews aus Australien hat geliefert. Unangefochten holte er sich in Frankfurt seinen ersten Sieg. Zweiter wurde der Däne Magnus Kort vor dem Spanier Juan Barrenechea. Nicht ganz vorne mit reinfahren konnte Nico Denz, der als neunter aber bester Deutscher wurde. Seit dem Erfolg von Pascal Ackermann 2019 warten die deutschen Radsportfans weiter auf einen deutschen Sieg bei diesem traditionsreichen Rennen am 1. Mai.
Und in der Basketball-Bundesliga hat heute Oldenburg das Niedersachsen-Duell in Göttingen knapp gewonnen. Die Göttinger, die stehen ja schon als Absteiger fest. Oldenburg hat durch den Sieg jetzt noch Resthoffnungen, dass diese Saison nach der Hauptrunde noch nicht zu Ende ist und es in den Play-ins weitergehen könnte. Ja, was ist heute sonst noch wichtig aus sportlicher Sicht? Unter anderem definitiv das zweite Duell im Playoff-Finale der Volleyballer. Lüneburg spielt da ja um die deutsche Meisterschaft und die sogenannten Lüne-Hünen, die empfangen gleich den klaren Favoriten und Titelverteidiger aus Berlin ab 19 Uhr. Das erste Finalduell in der Hauptstadt, das ging ja mit 0-3 deutlich verloren. Zur Erinnerung, wer zuerst 3 Siege auf dem Konto hat, der ist deutscher Volleyballmeister.
Danke, Lars, für die Lüne-Hünen. Und das waren sie, unsere Themen des Tages heute am 1. Mai. Vielen Dank für das Interesse. Im Studio verabschiedet sich Jan Oppel.